Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Heute mit einem Mann, für den dieses Format eigentlich wie geschaffen ist. Zum einen, weil er unbestritten einer der besten Fußballer war, die Österreich je hervorgebracht hat. Und zum anderen, weil er auch für seine verbalen Dribblings bekannt ist, mag ich auch mal sagen. Er gilt nämlich auch als veritabler Schmähbruder. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat und dass er sich bereit erklärt hat, ein bisschen über die alten Zeiten zu plaudern. Servus, Andi Herzog.
Hallo, grüß dich.
Dankeschön. Wie gut kannst du denn leben mit der Etikette Schmähbruder?
Naja, ich meine, ich bin schon ein Mensch, der sehr gern lacht, der ein bisschen einen Spaß haben will, aber ich kann auch über mich selber lachen. Also man darf das Leben oder man darf sich selber nicht zu wichtig nehmen. Auf der anderen Seite ist halt schon auch, wenn du jetzt erfolgreich sein willst im Berufsleben, kann man nicht nur alles mit Spaß machen. Das ist klar, aber ich bin trotzdem einer, selbst als aktiver Spieler oder jetzt auch als Trainer, der schon denkt, wenn man alles ein bisschen mit einer gewissen, schon mit einem Ernst, aber trotzdem mit Spaß und einem Schuss Lockerheit nimmt, dass man da ein bisschen kreativer ist. Also ich war immer ein kreativer Spieler, ein Spielmacher halt, und da war irgendwie so diese Verbohrtheit oder so, war für mich nie gut gewesen.
Ich muss jetzt nur in zwei Sätzen erklären, wie ich so das erste journalistische Erlebnis mit Andi Herzog abgespeichert habe. Das muss gewesen sein um 2007, 2008, irgendwo in der Gegend. Es war ein ÖFB PR-Event mehr oder weniger. Es ging um die Verkündung der Vertragsverlängerung zwischen Burgenland, dem Hauptsponsor, und dem ÖFB. Und es waren sicher 15 Journalisten, gestandene Männer in aller Regel, teilweise deutlich älter als Andi Herzog, aber das hat sich so abgespielt, dass am Tischende der Andi Herzog gesessen ist und die plaudern unter Anführungszeichen unterhalten hat, ich glaube 2 Stunden lang durchgehend. Das hat nur der Andi Herzog auf höchstem Niveau gesprochen.
Kann ich mir aber
also nicht vorstellen. Nein, ganz untypisch für dich. Also du bist ja ein begnadeter Entertainer.
Naja, ich bin eigentlich schon eher ruhiger. Ich will da nicht irgendwie so ins totale Rampenlicht, aber wenn ich mich dann wohlfühle und wenn ich mal ins Reden komme, dann erzähle ich halt schon gern Geschichten von früher. Und die Geschichten sind halt meistens lustig, weil an die faden, langweiligen Dinge, die halt auch viel passieren im Profifußball, und die will sich ja dann eh keiner erinnern und vor allem will ich auch keiner hören.
Okay, und auf ein paar solcher Geschichten hoffe ich jetzt, wenn wir uns ein bisschen durch deine Karriere arbeiten. Und da ist mir als erstes ganz interessanterweise aufgefallen, dass es ja gar nicht so klar war, dass du überhaupt bei Rapid landen würdest in den 80er Jahren. Ich glaube, du hättest bei der Austria damals als Jungprofi auch schon gutes Geld verdienen können.
Du bist aber super
informiert. Naja, entschuldige, Investigativjournalist.
Du bist ärger wie der Mossad, das ist ja Wahnsinn. Na, Fakt ist schon, dass ich war ja bei Admira Wacker, mein Vater hat bei Admira seine Karriere beendet durch eine schwere Verletzung, dann habe ich bei Admira begonnen und bin dann mit 15, 16 Jahren zu Rapid gewechselt und da habe ich auch ein Angebot gehabt von der Austria, wo ich eigentlich auch schon kurz Geld verdient hätte für einen 15-Jährigen, aber ich habe halt bei Rapid ein, zwei Freunde gehabt und da habe ich ein engeres Bezugsverhältnis gehabt und durch das bin ich dann zu Rapid gewechselt und bin dann halt auch ein Erzgrüner geworden. Das ist eh ganz logisch. Nicht? Aber von der Möglichkeit, zu Austria zu gehen, ich meine, das kann ich jetzt gar nicht mehr so drüber reden, habe ich auch jetzt eigentlich gar nicht so viel Gedanken drüber. Aber es war schon damals eben bei der Admira die Möglichkeit, dass ich entweder zu Rapid oder zu Austria gehe. Und wie gesagt, ich habe schon damals nicht jetzt aufs Geld geschaut, das habe ich jetzt dann im Laufe meiner Karriere immer wieder
ein paar Mal passiert. Die Geschichte wiederholt sich dann.
Die Geschichte wiederholt sich dann im Profisport, da komme ich aber jetzt erst drauf.
Mit einem guten Angebot von der Austria.
Ja, genau.
Wollen wir den zeitlichen Sprung vielleicht gleich tätigen? Sollen wir die Causa vielleicht gleich erklären? Ich glaube, das war so im Jahr 2002 oder 2003, zum Ende deiner zweiten Ära bei der Rapid.
2002.
Da gab es einen Riesenwirbel um ein angeblich von dir getätigtes oder eben nicht getätigtes Zitat, von wegen, du hättest zu Austria gehen können und dort viel mehr verdienen.
Ja, das Zitat habe ich ja gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich aufs Geld geschaut hätte, hätte ich müssen zu Austria gehen. Aber ich bin halt ein Rapidler und bin deswegen zu Rapid wieder zurückgegangen von Werder Bremen und habe ein Viertel oder ein Fünftel von dem verdient, was ich bei der Austria verdienen hätte können. Aber das ist mir dann ausgelegt worden in einer Zeitung als Überschrift, ich wäre lieber bei Austria gewesen. Und das hat mir dann natürlich auch bei Rapid große Probleme bereitet innerhalb des Vereins. Und dann habe ich als nächstes Heimspiel nicht spielen können, weil die Fans auf die Barrikaden gegangen sind. Im Laufe einer Profikarriere passieren so viele Sachen, aber es sind halt auch hin und wieder Sachen passiert, die du nicht akzeptieren kannst. Weißt, weil das ist ja jetzt nicht eine lustige Geschichte oder ein kleiner Irrtum, sondern da hat man das Wort im Mund verdreht und das kann ich denen eigentlich nie verzeihen. Das geht nicht, weil es mir auch dann im Endeffekt bei Rapid wahrscheinlich auch noch ein Jahr meiner Fußballkarriere gekostet hat.
Okay, jetzt habe ich mich eh schon wieder dabei ertappt, wie ich den chronologischen Faden verloren habe. Ich fürchte, das wird nur ein paar Mal passieren. Wir sind eigentlich in den späten 80ern. Und da bei dem Phänomen, dass der junge Andi Herzog in eine Mannschaft hineinrutscht, die von großen Namen übersät war und auch von einem sehr namhaften Trainer gecoacht wurde, unter dem du keinen leichten Stand gehabt hast. Otto Baric ist gemeint.
Ja, nein, es war eine super Mannschaft. Schau, Rapid war damals im Europacup-Finale. Da war ich aber noch ganz jung. Da war ich auch noch zu jung, wenn ich ehrlich bin. Aber hat richtig eine gute, erfahrene Mannschaft gehabt. Ist dann auch Meister geworden. Und wenn du da als Junger reinkommst, bist du natürlich am Anfang überwältigt und bist stolz und bist glücklich, dass du überhaupt einmal mittrainieren darfst. Dann war ich mit 16 Jahren das erste Mal mit auf Trainingslager. Das war für mich auch noch eigentlich vom Kopf her viel zu viel, weil ich bin einfach überwältigt gewesen. Aber dann kommt irgendwann einmal eine Situation nach ein, zwei Jahren, wenn du ständig mittrainierst und du merkst, okay, du kannst halbwegs mithalten, willst natürlich auch mehr, das ist ganz klar. Und der Otto Baric war schon ein super Trainer, erfolgreicher Trainer, aber er hat halt seine Spieler beisammen gehabt, mit denen er erfolgreich war, mit denen er gut arbeiten hat können, und du hast das als Junger relativ schwierig gehabt. Und zu der Zeit haben sie ja dann auch einige Spieler, junge Spieler verleihen lassen, auf ein halbes Jahr oder auf ein Jahr zu einem kleineren Verein und sind dann zurückgekommen und haben eigentlich bei Rapid den Durchbruch auch geschafft. Und bei mir war es ja genau das Gleiche mit der Vienna.
Genau, und eben bei dieser Vienna ist nach meinen Recherchen unter Anführungszeichen sind zwei Faktoren ganz interessant. Zum einen, dass Ernst Dokkobil ein bisschen dein sportlicher Ziehvater war, und zum zweiten, dass das eine unheimlich spielstarke Mannschaft war mit Herzog, Stöger, ich glaube Glatzmeier war damals noch ein Riesentalent. Wie hast du diese Zeit abgespeichert?
Na, der Ernst Dokkobil hat ja auch eine Vergangenheit, und ich bin damals gekommen zu Vienna, von Rapid zu Vienna, und bei Rapid war es halt schon so, dass jeder gewusst hat und ich auch, dass ich ein Riesentalent bin. Habe aber jetzt nie so die Einsatzzeiten gekriegt. Nicht? Und als Junger musste man sich halt natürlich schon im Vergleich zu den Superstars, die damals bei Rapid gespielt hat, musste anpassen. Und dann komme ich zu Vienna, wir haben das erste Meisterschaftsspiel, und dann ist so die Besprechung von Ernst Dokkobil vor dem Spiel, Mannschaftsbesprechung, und der sagt, Andi, was soll ich dir sagen, die kenne ich seit du fünf Jahre alt bist, ich habe dich in der Südstadt immer wieder gesehen, Fußball spielen, mir hat schon Spaß gemacht, dass ich das sehe mit 6, 7 Jahren, wie es die Gegner überspielt hast, und spiele heute einfach genauso. Und ich habe mir gedacht, wie, das kann jetzt nicht die Ansprache sein. Bei Rapid habe ich halt quasi nicht das Vertrauen gekriegt, und da sagt mir jetzt der neue Trainer, ich soll einfach nur spielen, dass ich einmal Spaß mache, und ich soll auch Spaß haben. Und anscheinend hat der Ernst Dokkobil die richtigen Worte gefunden, weil wir haben die ersten drei Spiele gleich gewonnen. Ich habe die alle drei Spiele Siegestor geschossen. Also nein, das erste Spiel in Graz unentschieden gespielt gegen Sturm, 1-1. Dann haben wir die nächsten Spiele gewonnen. Ich habe immer getroffen und war, glaube ich, noch 3 oder 4 Bundesligaspielen im Nationalteam. Und dann Teamchef Josef Hickersberger, der damals, glaube ich, einige A4-Seiten Erklärungsbedarf gehabt hat beim damaligen Präsidenten, ÖFB-Präsidenten Mauhardt, warum ich jetzt nach so wenigen Spielen schon eingeladen bin. Also das habe ich auch erst Jahrzehnte später gehört, wie ich eben beim Josef Hickersberger Co-Trainer war bei der Nationalmannschaft, hat einmal bei einem Abendessen gesagt, Andi, weißt du eigentlich, dass ich einmal eine ganze Nacht wegen dir durcharbeiten habe müssen? Ich sage, warum? Sagt er, weil ich einen Bericht schreiben müssen, glaube ich, über 5 oder 6 A4-Seiten, warum ich den jungen Herzog schon ins Nationalteam hole. Sage ich, naja, aber so falsch kann es nicht gelingen sein. Dann sagt er, ja, also im Endeffekt.
Also der Ende Präsident gut, alles gut. Präsident hat geschluckt, seine Erklärung.
Naja, es ist schon klar, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte es jetzt auch nicht verstanden, weil wenn ich ein Trainer bin und ich bin von einem Spieler überzeugt, wurscht, ob der jetzt alt oder jung ist, dann nehme ich den dazu. Dass das bei mir natürlich dann extrem schnell gegangen ist, ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich bei Rapid mehr Einsatzzeiten gehabt hätte, hätte ich vielleicht schon früher im Nationalteam gespielt und dann hätte ich jetzt nicht 103 Länderspiele, sondern vielleicht 104.
Und der Arnautović müsste sich warm anziehen.
Müsste sich noch wärmer anziehen.
Dass er den Rekord vielleicht doch noch knackt. Baric und Dokkobil sind ja auch in der Rapid-Historie zwei sehr einprägsame Trainerpersönlichkeiten. Ja. Sind das vielleicht die zwei größten Gegensätze, die man sich vorstellen kann? Baric gilt ja so ein bisschen als der Taktikfuchs, als der vielleicht Verbissene, der laut Gustl Starek immer viel zu viel geredet hat. Und Ernst Dokkobil galt als der, der den Spielern die lange Leine gelassen hat. Angeblich haben wir Spielbesprechungen, eh so ähnlich, wie du skizziert hast, oft nicht mehr zum Inhalt gehabt, als haut euch eine und schaut das Queens.
Ja, ich meine, der Fußball hat sich schon verändert, aber im Endeffekt ist trotzdem wichtig. Ich glaube, das Wichtigste als Trainer ist, dass die Mannschaft so zusammenpasst. Das war von Otto Rehhagel die große Stärke, dass jeder seine Stärken in die Mannschaft 100% einbringen kann. Und wenn einer eine Schwäche hat, dass der Nebenspieler das kompensieren kann. Weil das ist eine Mannschaft. Dann mit einem Teamgeist gepaart, hast du natürlich schon eine sehr, sehr gute Grundbasis gepaart. Jetzt dann auch mit der nötigen Taktik für jedes Spiel, dass du Erfolg haben kannst. Und Der Baric war jetzt auch nicht der Trainer, der extrem viel trainiert hat, aber er hat jede Mannschaft schon perfekt auf den Gegner einstellen können. Das habe ich dann auch 12 Jahre später in der Nationalmannschaft miterlebt, wo er dann Nationaltrainer geworden ist. Ich war Kapitän und nach 12 Jahren sehen wir uns das erste Mal wieder und auf einmal sagt er, grüß Sie, Andreas, bin ich nicht mehr böse auf Sie? Sag ich, na Trainer, wieso waren Sie böse auf mich? Ich war eigentlich stinksauer auf Sie, weil Sie haben mich ja nie eingesetzt. Also sag ich, aber das ist Schnee von gestern. Wir müssen schauen, dass wir Erfolg haben und alles vergessen, lass uns Gas geben. Und das war ja dann eine relativ erfolgreiche Zeit mit Otto Baric. Auch wenn wir uns nicht für die Endrunde qualifiziert haben, aber knapp dran mit den Playoffs.
Über das Spiel in Israel werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Baric war immer per Sie mit den Spielern?
Ich weiß jetzt nicht. Also,
wie es ihm gerade eingefallen ist.
Ja, nein, aber er hat halt schon seine Qualitäten gehabt, keine Frage, aber er war trotzdem ein Schlitzohr, weil eines meiner ersten Trainings hat er mich genommen, dann nach dem Spiel, und du musst dir vorstellen, im alten Rapidstadion war der Gang, dann hat es gegeben rechts, wenn du runtergekommen bist, die Stufen, rechts war die U21-Kabine und links war die Kabine von der Profimannschaft. Und ich war halt der Jüngste und war der Einzige, der sich noch in der U21 umgezogen hat müssen oder dürfen oder was weiß ich immer. Und dann kommt er zu mir, redet mit mir und sagt, Andreas, sind Sie super, sind Sie Beste von diesen Jungen. Wir haben damals 8 oder 9 wirklich sehr gute Junge gehabt, Herauf Schöttl, Betzl, Weber Franz, Blitzenetz, Brunner, Wurzbäder und so. Herauf Andi, ich hoffe, jetzt habe ich niemanden vergessen, weil sonst sind Sie beleidigt. Aber Schöttl, Peter, ja, na klar, na, den habe ich aber schon gesagt, habe ich den vergessen.
Ich weiß nicht. Nein,
aber ja, klar,
doppelt
Schöttl,
besser.
Ja. Nein, jetzt kommt eh noch der Schöttl, weil dann hat er zu mir gesagt, Kleines, sind Sie super. Bist du Beste von diesen Jungen? Und ich habe mich gefreut und bin reingegangen. Ich bin fast über die Stufen geschwebt, weil man gedacht hat, jetzt kommt der Durchbruch bald. Na, dann gehe ich mit duschen, mach die Türe auf, mach's langsam auf. Und auf einmal steht er genau am Gang vor meiner Kabine, hat natürlich nicht gewusst, dass ich der Einzige bin, der sich da drinnen umzieht. Und steht dann mit Peter Wurz drin und sagt, der Wurzer, bist du super, bist du Beste von diesen Jungen. Und ich mache die Tür wieder zu und denke mir, der Depper, der hat doch gerade zu mir gesagt, ich bin der Beste von den Jungen hin und her. Dann bin ich rüber zum Peter Schöttl, weil man gedacht hat, mit denen habe ich ein super Verhältnis gehabt, sage ich, Schöttl, bitte sag mir jetzt eins, sei ehrlich und sag mir, ob das, sagt er, wieso, was meinst du? Dann sage ich, der Baric hat gerade mit dir geredet und hat gesagt, du bist der Beste. Oder war er überrascht, hat gesagt, ja, wieso? Sagt er, nicht, das sagt an jeden. Hat er das an jeden Jungen gesagt. Und wir haben uns alle gefreut, aber leider haben wir ihn per Zufall durchschaut. Ja, dann war der Effekt ein bisschen verpufft.
Erwischt. Für den jungen Andi Herzog geht es also von der Vienna zurück zu Rapid. Und ich glaube, gleich in seinem ersten Spiel erzielt er ein sehr sehenswertes Tor gegen Tirol, wenn ich richtig informiert bin.
Ah, das war, glaube ich, der Sololauf, wo ich dann den Ball durchgespielt habe an den Bruno Petzl und den Klaus Lindenberger, meinen Tormann-Trainer in Israel.
Auch keine ganz schlechten.
Habe. Ja. Kann man das bitte unter Anführungsstrichen, Klaus Lindenberger habe ich ein Tor geschossen.
Ja, so lassen wir das stehen. Was war dann das Ausschlaggebende bei Rapid, dass der Knopf aufgegangen ist sozusagen?
Naja, ich bin zurückgekommen nach einem halben Jahr als Nationalspieler. Also ich habe schon ganz einen anderen Stellenwert. Vorher war ich ein Talent, der halt außergewöhnliche Fähigkeiten gehabt hat, aber soft war, ein bisschen als Mama-Kind bin ich oder Muttersöhnchen verschrien worden. Und dann war ich halt kein Talent mehr, sondern ein Nationalspieler. Und war aber trotzdem bei allen als Muttersöhnchen, der dann ein paar Jahre später nach Deutschland gegangen ist. Und alle gesagt haben, na, der kommt eh nach 3 Wochen oder nach 2 Monaten wieder zurück, weil das nicht aushalten. Und dann war ich 8,5 oder 1,5 Jahre in Deutschland, mehr oder weniger erfolgreich. Und das ist so im Leben. Die Leute werden immer, wurscht über wen das jetzt ist, werden es immer wieder... Kritiker wird es geben, die alles besser wissen und denen muss das halt, nicht denen muss das zeigen, du musst das halt einfach nur selber beweisen. Den Antrieb musst du haben, dass du weißt, was du kannst und du musst halt schauen, dass du immer aus deinem Potenzial das Bestmögliche herausholst. Nicht? Aber es war halt für jeden Jungen, ist am Anfang irgendwie eine Herausforderung. Kannst gut kicken, bist wieder nicht hart genug. Kannst nicht so gut kicken, bist eine Maschine. Sagen alle, aber der kann nicht kicken. Bist der Torjäger wie der Polsterner, der rennt ja zu wenig. Also es wird immer Leute geben, denen du das nicht recht machen kannst. Und da habe ich die ersten 1-2 Jahre schon gröbere Probleme gehabt, weil ich wollte es an jeden irgendwie recht machen. Weißt? Und wenn du dann im Kopf aber mal den Hebel umlegst, dann sagst du, ich muss auf mich schauen und ich muss mit der Mannschaft erfolgreich sein, aber ich kann mich nicht um alles kümmern, was die Leute sich denken. Oder du musst authentisch bleiben, du musst so sein, wie du bist. Und je früher man das in sich reinkriegt, umso einfacher ist dann eigentlich.
Vor deinem Wechsel nach Deutschland gab es allerdings bei Rapid die Ära Hans Krankl. Krankl war also Cheftrainer damals von einer durchaus hoffnungsvollen Mannschaft, die es dann allerdings doch nicht zum ganz großen Erfolg gebracht hat. Es gab da die zwei unglücklichen Cup-Final-Niederlagen. Es gab das sehr unglückliche Ausscheiden im UEFA Cup gegen Inter Mailand. Was hat Hans Krankl oder was hat dieser Mannschaft damals zum ganz großen Erfolg gefehlt?
Zu der Zeit natürlich mit FC Tirol, mit Ernst Happel und auch die Austria, mit Herbert Prohaska, die haben schon zwei sehr, sehr starke Mannschaften gehabt. Wir waren eine relativ junge Mannschaft mit sehr viel Potenzial, aber wir waren einfach nicht konstant genug. Also es zeigt auch die zwei Niederlagen im Cupfinale. Das eine haben wir gegen Stockerau verloren, da waren wir am Anfang ganz klar die bessere Mannschaft. Hat 1-0 geführt, hat noch einen klaren Sieg ausgeschaut, dann haben wir durch einen Weitschuss ist 1-1 bekommen von Wenzel Michi und auf einmal ist uns der Faden gerissen. Und da waren wir halt einfach in diesen Situationen noch nicht reif genug, dass wir da andere Lösungen am Spielfeld halt machen. Also die Mischung zwischen jung, wild und trotzdem aber dann eine gewisse Erfahrung und eine Coolness und eine Abgeklärtheit, haben wir in der Situation nicht gehabt. Und der Hans Krankl war schon ein Trainer, der für eine junge Mannschaft perfekt war, weil der hat uns gepusht, von dem waren wir wahrscheinlich von einem Hochhaus auch runtergehupft. Und dann waren eben auch so Leistungen wie seinerzeit gegen Inter Mailand mit zwei Mann weniger, waren dann auch möglich. Aber wir waren halt an einem schlechten Tag, haben wir dann einmal in St. Pölten verloren, oder gegen Föst Linz oder was weiß ich, gegen wen daheim. Und dann kannst du halt auf Dauer nicht erfolgreich sein und Meister werden.
Lothar Matthäus sagt über dieses Spiel Rapid gegen Inter Mailand übrigens, der Schöttl, der hätte dafür ein Leben lang gesperrt gehört. Also das ist natürlich auch eine Facette von diesem Spiel. Peter Schöttl hat relativ früh Lothar Matthäus gefoult und der war ja ein Schlüsselspieler und musste dann verletzungsbedingt vom Feld.
Naja, der Lothar hat das 1-0 geschossen in Wien. Dann hat ihm, glaube ich, der Schötti einmal umgerätscht und hat der Lothar einen Kreuzbandriss erlitten und war natürlich für immer lange, lange Leidenszeit. Aber da war keine Absicht dahinter, das ist ganz klar. Wir haben damals 2-1 gewonnen, im Retourspiel nach Verlängerung ausgeschieden. Also das ist ja, man vergisst ja das nach Jahren wieder. Wir haben gespielt gegen eine der weltbesten Mannschaften und sind in die Verlängerung gekommen. Ich glaube, das war heute für jede österreichische Mannschaft schon schwierig. Nicht? Also weißt, ich will jetzt nicht die Vergangenheit glorifizieren, aber das waren halt schon zwei Spiele, wo man sagt, puh, auf das könnte man eigentlich stolz sein. Nur wir sind ausgeschieden und davor haben wir nichts gehabt. Aber für mich war es halt schon auch so ein internationaler Kickstart eigentlich, weil nach dem Spiel gegen Inter war man enttäuscht, wenn der Schiedsrichter einfach betrogen hat, weil der zwei rote Karten und das genau gesehen, wie man kurz vor Schluss ist durchschießen. Der Weber Franz, dass der auf einmal weiß wird, weil es in die Verlängerung geht und dann hat der Fjordhoff dann nur eine Doppelchance gehabt aufs 2-2 und der englische Schiedsrichter war damals, das sage ich jetzt klipp und klar, der war 100% bestochen, weil das du hast in jeder Situation am Spielfeld dann auch bemerkt, dass da irgendwas nicht passt. Nicht? Und gleich in der Verlängerung hat er dann von uns im Nächsten ausgeschlossen, dass ja, dass wir keine Chance haben. Und ich habe anscheinend damals eine super Partie gespielt und da sind wir halt nach Verlängerung 3-1 ausgeschieden. Und dann war ich mit meinen Kollegen in der Kabine und wir waren natürlich alle traurig und enttäuscht und haben geweint. Dann habe ich rausgehen müssen zum ORF-Interview, habe auch meinen Frust kundgetan und auch über den Schiedsrichter geschimpft und hin und her. Aber dass wir trotzdem eine super Leistung geboten haben. Und dann gehe ich wieder rein, runter in die Kabine und auf einmal zahlen sie mich von Inter Mailand in ihre Kabine rein und sagen, Mr. Herzog, we want to see you soon in the Italian League, in La Liga. Also, was weiß ich, was die gesagt haben. Und der Dr. Fani, damals Vizepräsident und auch Manager von mir, hat das gesehen und ist sofort gekommen und gesagt, Andi, geh dich umziehen, ich mach das schon für dich. Also wollte mich damals Inter Mailand verpflichten, weiterverleihen und ich komme in die Kabine und jetzt sitzen alle meine Kollegen weinend und tief traurig in der Kabine und ich bin reingekommen mit einem Smiley, weil ich gerade so happy und glücklich war, weil mich Inter Mailand halt so hoch schätzt. Nicht? 5 Minuten vorher habe ich auch noch mitgewandt und 5 Minuten danach bin ich reingekommen und habe eigentlich ein Grinsen im Gesicht gehabt. Das war damals vielleicht sogar ein bisschen fies.
Warum wurde es nichts mit dem Wechsel zu Inter Mailand?
Nein, sie wollten mich kaufen und dann verleihen zu Bologna oder irgendwo hin und das wollte ich dann aber nicht.
Es gab dann aber doch einen Auslandstransfer und zwar im Jahr 1992. Andi Herzog wechselt also nicht nach Italien, sondern nach Deutschland zu Werder Bremen. Und das war Liebe auf den ersten Blick, auch weil Otto Rehhagel auf wienerisch gesagt ein bisschen einen Stand auf dich gehabt hat. Und Otto Rehhagel sich das erste Mal telefonisch bei dir schon vor 2-3 Jahren davor gemeldet hat, bevor du zu Werder Bremen gewechselt bist. Die Geschichte musst du bitte erzählen.
Ja, also auf der einen Seite war es für mich einfacher, weil von Grün-Weiß zu Grün-Weiß war es einfacher, da will man die Dressen nicht so viel merken brauchen, war alles intuitiv und instinktiv. Aber Fakt ist, dass ich halt als junger Spieler bei der Nationalmannschaft am Anfang so meinen Start gehabt habe und dann bin ich ein bisschen in eine Formkrise gekommen, habe natürlich auch schon höhere Erwartungen gehabt von allen, von Medien, von mir selber, von den Trainern. Und da bin ich zum ersten Mal richtig kritisiert worden, auch bei Rapid, dann in der Nationalmannschaft. Und damals war der Nationaltrainer eben der Josef Hickersberg und auf einmal kommt am Abend der Anruf, ich gehe zum Telefon, auf einmal sagt er, hallo Junge, hallo Andreas, hier ist Otto Rehhagel. Und auf einmal jetzt mit zusammenbettelt am Telefon.
Also wie gesagt, das war lange vor, also lange, aber
zwei Jahre, vor zwei oder drei Jahre davor, bevor ich dann auch nach Bremen gegangen bin. Und er hat mit mir halt so plaudert und hat gesagt, dass er mich halt schon beobachtet hin und her und ich mir gedacht, was ein Wahnsinn. Und dieses Gespräch hat mir einen richtigen Push wieder gegeben. Ne? Habe aber erst Jahre später mitbekommen, dass eigentlich der Josef Hickersberg einen Otto Rehhagel angerufen hat, dass er sagt, pass auf Otto, ruf mal den Burma, der braucht ein bisschen eine Hilfe jetzt und ein bisschen was zum Aufbauen. Und ich habe eigentlich geglaubt, dass mich der schon beobachtet, dass er mich jetzt in nächster Zeit holen will und habe eigentlich wieder dann die nötige Lockerheit gefunden, habe aber nicht gewusst, dass es ein Deal war zwischen Josef Hickersberger, der auch ein Ex-Spieler von Otto Rehhagel seinerzeit war, aber für mich war die Geschichte natürlich gut, habe von da an schon mal einen ersten Kontakt gehabt mit Otto Rehhagel und dann der Transfer ist auch vogelwild über die Bühne gegangen, weil wir uns zum ersten Mal getroffen am Frankfurter Flughafen. Du weißt, ich war 21 oder 22 Jahre alt beim ersten Treffen und meine Mutter hat gesagt, weißt du, Andi, da musst du schon hinfliegen mit Anzug und Krawatten. Und ich mir gedacht, Mama, ich fliege dort nicht hin wie ein Ministrant oder wie ein Maturant. Sagt sie, nein, zieh dich schön an. Ich bin dann mit dem Flugzeug nach Frankfurt geflogen, habe die Krawatten auch gehabt, eng war alles, haben wir gedacht, nass sein. Also wurscht. Gehe Flughafen getroffen, haben wir uns im Hotel Sheraton. Ich gehe da durch den Flughafen durch, auf einmal denke ich mir, der da verkehrt steht, ist doch der Otto Rehhagel. Daneben ist eine Frau gestanden, Beate Rehhagel. Damals habe ich es noch nicht gekannt. Und irgendein Spielermanager aus der Schweiz. Und ich gehe so hin und auf einmal sagt die Beate, schau mal Otto, das ist doch der Wiener, der Andreas. Und ich gebe der Frau Rehhagel die Hand und sage, hallo, grüß Gott, weil ich halt mir gedacht habe, manieren zuerst der Frau die Hand geben. Gebe ihr die Hand, sie lässt meine Hand nicht mehr aus und sagt, hallo Andreas, sind Sie schnell? Sag ich, naja, der Schnellste bin ich nicht. Na, sind Sie kopfballstark? Sag ich, na, kopfballstark bin ich auch nicht. Da haben wir gedacht, na, bist du deppert, ich habe noch nicht einmal einen Rehhagel begrüßt und kann schon wieder heimfliegen. Und das war mein erstes Treffen. Und er hat den Spieler beobachtet und sie hat immer, war bei jedem Treffen dabei und hat so ein bisschen den Charakter ausgelotet und so. Und dann hat sie eigentlich in Otto es okay gegeben, anscheinend. Also heißt, spielerisch habe ich mich überzeugt und charakterlich habe ich sie überzeugt, die aber Frau Trainer.
Diese Legende gibt es ja tatsächlich, dass die Beate offenbar der einzige Mensch auf der ganzen Welt war, der Otto Rehhagel was sagen durfte.
Und rollen hat können.
Ja, genau. War
das wirklich? Nein, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber damals in der Situation, also wenn ich was ich jetzt live oder am eigenen Körper miterleben habe können, war das schon so, dass die zwei ein super Verhältnis miteinander gehabt haben und sie auch einen gewissen Instinkt gehabt haben, ob der Spieler halt auch mit dem ganzen Drumherum dann auch in die Mannschaft hineinpasst, weil Bremen war zu der Zeit Europacup-Sieger, der Pokalsieger, eine fantastische Mannschaft, aber es war trotzdem alles sehr, sehr familiär. Und da war für mich natürlich von Anfang an auch alles viel einfacher.
Und das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes gleich durch die Decke gegangen mit dir, Saison 1 und gleich Meistertitel. Was hat denn da alles gestimmt bei Werder Bremen? Warum hat das so funktionieren können?
Naja, es war schon, ich meine, für mich war es einfach, weil genau der Spielertyp, so wie ich gespielt habe, hat gefällt. Werder war eine gute Mannschaft, aber ein richtiger Zehner, ein torgefährlicher Zehner, der auch mit guten Bällen und Pässen Tore vorbereiten kann. Den haben sie da ein, zwei Jahre gesucht und ich bin dann hingekommen und habe mir halt beim Training auch beweisen wollen, dass ich verteidigen kann. Hin und her bin ein paar Mal reingerutscht, vor allem mit der Rehhagel das Training abgebrochen und hat mich geholt und hat alle zusammengeholt und hat gesagt, schaut her mal, Andreas, Jungs, habt ihr das gesehen, wie der hineingrätscht? Na, das kann er gar nicht. Das will ich gar nicht mehr sehen von dir. Dafür haben andere Spieler die Qualität, dass sie hinten alles umhauen und reinrutschen. Und ich mir dachte, oh, das ist leiwand. Da bin ich genau richtig. Und dann habe ich mich halt auf meine Stärken besinnen können. Und wir sind wirklich im ersten Jahr gleich Meister geworden. Und ich habe gleich eine super Saison gespielt. Bin Zweiter geworden bei der Fußballer des Jahreswahl in Deutschland hinter Andreas Köpke. Und dort selbst mein Trainer, der Otto Rehhagel, gesagt, das ist eine Riesensauerei, weil eigentlich hätte ich Fußballer des Jahres werden müssen in Deutschland und das als Ösi. Musst du dir vorstellen, ich war ja vorher der Schluchtenscheißer und hin und her so die Spitznamen für die Österreicher, respektlos oder mit wenig Respekt und im Spaß auch. Und nach den einen Jahr war ich auf einmal der Alpenmarathoner, der Mozart hin und her, durch das ist das schon alles relativ schnell nach oben geschossen und dementsprechend schwer war dann auch das zweite Jahr, weil die Erwartungen immer größer waren.
Du bist dann, glaube ich, auch dieser Gala ferngeblieben.
Ja, er hat mir verboten, dass ich hingehe Also das hat es noch nie gegeben, weil das war die Kickerwahl und es hat es noch nie gegeben, dass dann ein Fernblem ist und er hat gesagt, da gehen Sie nicht hin und die waren natürlich dann auf mich heiß, aber ich habe meinen Trainer halt nicht widersprechen können.
Und ich glaube, du bist dann auch bei den Medien ein bisschen in Ungnade gefallen. Und das ist ein Thema, das ich eh ganz gern behandeln mag, weil ich mir immer so ein Schutzschild aufbaue. Wenn es heißt, ah, die österreichischen Boulevardmedien und die Journalisten, ihr kennt euch alle nicht aus, sind das viel zu hart, dann gehen wir österreichische Journalisten gerne her und sagen, schaut euch einmal an, was in Deutschland los ist. Und schaut euch mal, was Bild und Co. mit den Spielern aufführen, wenn die nicht gescheit spielen. Also das heißt, ich glaube, rein was auch Boulevardjournalismus angeht, war das schon auch eine andere Welt. Oder ist das immer noch eine andere Welt in Deutschland?
Ich glaube mittlerweile, dass überall, wo du bist, glaubt ja jeder, dass die Medien am schlimmsten sind. Dass, ich glaube, es ist ein Spiel mit den Medien. Das ist klar. Ich meine, wenn du, solange du gut bist, brauchen sie die auch, damit sie positive Schlagzeilen haben. Und du musst aber genau wissen, wann es dann schlecht wird und du bist populär und du denkst, dass dann genauso von hinten bis vorn kritisiert wirst und dass dann viel einstecken musst. Und du musst sowohl im positiven Sinne, wenn du halt die ganze Zeit gefeiert wirst, musst du es neutral einschätzen können und genauso, wenn sie dann kritisieren, musst du auch damit lockerer umgehen. Jetzt kann ich ein bisschen leichter reden, weil in Israel lese ich keine Zeitungen und das verstehe ich auch gar nicht so. Also da bin ich ein bisschen lockerer drauf. Aber in Deutschland am Anfang war es schon auch für mich im ersten Jahr erfolgreich, war einfach, aber dann, wenn du richtig kritisiert wirst, damit muss man umgehen können. Schlimm ist nur, wenn es ein bisschen persönlich wird und es hat eigentlich gar keinen Sinn und keinen Verstand, warum jemand dann irgendwas schreibt, was eigentlich nicht stimmt. Da bin ich dann richtig sauer geworden. Wenn du jetzt einmal benotet worden bist und du hast glaubt, das war eh halbwegs okay und du hast da richtige schlechte Noten gekriegt, das war eh von der Schule gewohnt, also das war nicht so schlimm.
Die waren auch alle ungerecht.
Die Lehrer waren auch immer ungerecht. Durch das war es in den Medien dann ähnlich.
Einer, der das Spiel mit den Medien definitiv auch verstanden hat oder der den Medien auch immer wieder Futter und Material geliefert hat, war ein gewisser Mario Basler, den du auch als Mitspieler genossen hast. Dem sagt man ja nach, dass er ja jetzt nicht jeden Tag unmittelbar nach dem Abendgottesdienst schlafen gegangen ist. Wie ist denn Otto Rehhagel mit solch schwierigen Typen umgegangen? Zumal ich glaube eh von dir schon einmal gehört habe, dass der Basler jetzt auch nicht immer so ganz pünktlich zum Training erschienen ist.
Naja, der Otto hat schon jedem Spieler seine Freiheiten gegeben, aber innerhalb gewisser Regeln, das ist ganz klar. Und der Mario hat halt hin und wieder drüber geschlagen, das war auch klar. Aber es war meistens so, wenn er dann angezählt war und wo der Trainer gesagt hat, pass auf Mario, beim nächsten Mal haue ich dich raus, haben wir die nächsten zwei Matches gewonnen. Und zweimal hat uns der Mario das Spiel gewonnen, fast im Alleingang. Also das war dann wieder genauso die richtige Antwort zur passenden Zeit. Er hat sich viel rausgenommen, hat aber dann schon mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und mit fantastischen Toren, hat er dann wieder die Mitspieler, wenn wir sauer auf ihn waren, hat er uns wieder verstummen lassen. Und das war halt immer ein paar Mal so an der Grenze, wo der Otto gesagt hat, so und jetzt kann ich das leider nicht mehr tolerieren. Das allerletzte Mal und dann ist der Mario wieder explodiert und hat fantastisch gespielt. Mhm.
Otto Rehhagel ist dann dein Wegbegleiter geblieben, wenngleich sich der Arbeitgeber geändert hat. Es kam der Wechsel zu Bayern München und das vielleicht turbulenteste, aber womöglich auch lehrreichste Jahr in deiner Karriere, oder?
Es war ein hartes Jahr, brauche ich gar nicht reden. Es war trotzdem ein wunderschönes Jahr, weil auf der einen Seite als Kind hätte ich mir ewig erträumt, einmal bei Bayern München spielen zu dürfen. Nicht? Aber man sieht halt dann auch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Also du gehst ein bisschen naiv hin und denkst dann, wow, super, jetzt spiele ich bei einem der weltbesten Vereine. Und dann gehen aber erst da die Probleme los, wenn du vom Mentalen her nicht richtig vorbereitet bist. Ich habe viel zu viel Respekt gehabt vor so klingenden Namen wie Klinsmann, Matthäus, Champion Papa, war zwei Jahre vorher Europas Fußballer des Jahres und war einfach ein bisschen zu ruhig und mit zu wenig Selbstvertrauen bin ich an die Sache herangegangen. Und dann kommst du nach zwei, drei Monaten so ein bisschen in eine Phase rein, wo es, obwohl wir gewonnen haben, ich bin nur kritisiert worden, das hat aber jetzt dann auch andere Gründe gehabt, weil halt dann Spieler waren, die von den Medien mehr gepusht und gefordert worden sind als ich.
Teilweise auch von ganz oben, also von
Beckenbauer. Ja, von ganz oben, aber da habe halt ich gespielt, weil mir der Otto Rehhagel gekannt hat und meine Leistungen einschätzt. Und wir zwei waren halt von Beginn an dann auch irgendwie die, so die Sündenböcke, obwohl wir einen neuen Startrekord aufgestellt gehabt haben, 7 Spiele am Stück gewonnen. Und trotzdem habe ich immer gekriegt, 2 oder 3 Mal Bildnote 6 hat das Geld nicht verdient. Ich habe noch so schlecht spielen können. In Bremen habe ich maximal gekriegt, 5, also schlecht. In München, obwohl wir gewonnen haben, war ich auf einmal, hat das Geld nicht verdient. Also da
am Anfang. Du hast nichts davon gehabt, dass der Chefreporter ein Landsmann von dir
war? Nein, das nicht. Aber am Anfang denkst du halt, was ist denn da los? Das gibt's ja nicht. Ich meine, ich habe jetzt nicht gut gespielt, aber so schlecht auch nicht. Und im Nachhinein kommst du dann halt auf irgendwelche Strömungen drauf. Nutzt jetzt gar nichts drüber zu reden, aber für mich war halt das Jahr schon extrem schwer und da hätte ich eben diese Pfeifen-Mentalität gebraucht. Da war ich zu ruhig, ein bisschen zu verhalten, und das war mein eigener Fehler jetzt im Nachhinein. Das muss ich auf meine eigene Kappe nehmen.
Ich habe mir für heikle Fragen immer so ein bisschen einen Trick zurechtgelegt, mit Hilfe dem ich die Frage irgendwie durch die Hintertür stellen kann. Das heißt, ich wüsste eigentlich, dass du was dazu sagst, weiß aber, dass es vielleicht ein bisschen unangenehm sein könnte. Deswegen,
Oliver Kahn, oder
deswegen frage ich erstens, wie oft hast du die Geschichte mit Oliver Kahn schon erzählen müssen, und zweitens, wie sehr geht es dir auf die Nerven, wenn du danach gefragt wirst?
Naja, schlimm war es für mich nur unmittelbar danach, weil das war einfach eine Situation, wenn du vor 70.000 oder 60.000 Zuschauer von eigenen Mitspielern krempelt wirst und da bloßgestellt wirst, ist jetzt nicht so lustig gewesen. Ich bin dann in der Kabine, nur von Uli Hoeneß und von Rummenig, einmal ist er noch unterstützt worden und ich bin hingestellt worden wie ein Volltrottel. Und das war eigentlich der Zeitpunkt für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich die Sachen packe und wieder gehe, weil auf der einen Seite, du möchtest dich schon durchsetzen und beweisen, dass du da schaffst. Aber dann waren eben solche Situationen, wo ich mir gedacht habe, na, da komme ich jetzt so schnell nicht mehr raus. Weil wenn der Mitspieler bloßstellt und der wird dann noch quasi gelobt, dass er mich endlich einmal zur Raison oder einmal richtig durchbeidelt hat, da bin ich durchgestanden und habe mir gedacht, na, das gibt's ja nicht. Für mich war auf der einen Seite natürlich schon eine tolle Geschichte, dass der Otto Rehhagel, mein ehemaliger Trainer, mit mir auf einmal Bayern-Trainer war oder von mir Bayern-Trainer war. Auf der anderen Seite war es vielleicht im Nachhinein, obwohl ich den Otto liebe, ein gewisser Nachteil, weil er hat, das ist ja alles in die Medien gekommen, und er hat halt jetzt nicht vielen vertraut, außerhalb oder auch innerhalb der Kabine, und jetzt war ich immer der erste Ansprechpartner für ihn, er hat mir alles erzählt, was alles hin und her, und dann war ich halt so auf die Art, innerhalb der Mannschaft sein Ziehsohn, und das hat man wahrscheinlich innerhalb der Mannschaft auch nicht so gut getan. Jetzt im Nachhinein ist das ganz klar, und dann waren auch Situationen, wo wir vom Flughafen angekommen sind, und ich bin beim Gepäcksförderband gestanden und er ist gekommen und hat schon geschaut, wo ich bin, dass er mit mir reden kann. Ist er von links gekommen und ich bin ihm über rechts wieder davor gerannt, weil ich mit ihm nicht mehr reden wollte, weil ich auch gesehen habe, dass die Spieler das alles registrieren. Also das war quasi ein Wertungsrennen rund ums Förderband. Es ist traurig, sowas zum Erleben. Ich meine, auf der einen Seite ist es schön, ich möchte mit Otto immer reden, aber es war für mich in der Situation sicher nicht hilfreich.
Woran ist denn Rehhagel letztlich gescheitert? Eine These ist ja, er kann bei Großclubs nicht realisieren.
Nein, das nicht. Er hätte dort sicherlich auch seine Erfolge gehabt, keine Frage, aber das ist schwierig. Er ist halt schon ein Mensch, der seine Entscheidungen la trifft. Er war bei Werder Bremen der Alleinherrscher. Und das geht bei Bayern mit
bei Kaiserslautern später dann auch
wieder? Überall war. Selbst in Griechenland, obwohl er die Sprache nicht perfekt kennen hat, er am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Dann ist der Präsident wie eine Eins hinter ihm gestanden und das braucht ihm so ein Trainer. Und ich glaube, dass das heutzutage nicht funktionieren würde mit einem Otto Rehhagel. Auf seine Art schon noch, wenn ihm der Verein das Vertrauen schenkt und er soll so arbeiten, wie er will. Aber heutzutage, dass da drei Leute gibt, die haben die Mannschaft zusammenstellen und dann hast du einen Sportdirektor über ihm, der nur dazwischen redet und hin und her, das geht bei Otto nicht. Der Otto hat für alles seine Entscheidungen getroffen. Der hat da ein, zwei Leute gebraucht, die ihn unterstützt haben, aber die letztendlichen Entscheidungen hat er getroffen. Und das ist ja jetzt in England beim Ferguson oder beim Arsène Wenger ähnlich gewesen. Das ist halt jetzt eine Modeerscheinung, dass jeder Verein für jeden Bereich ein, zwei Leute angestellt hat, ob das schlussendlich dann alles zu einem positiven Grundergebnis führt, das weiß ich nicht. Also für den Trainer ist die Aufgabe dann sicherlich nicht leichter.
Ab wann war für dich klar, dass es bei Bayern München keine Zukunft für dich gibt und wie hast du dann die zweite Ära bei Werder Bremen?
Na, das war eben nach dem Vorfall in Stuttgart, und der Oli Kahn ist dann zu mir gekommen und hat sich entschuldigt und ich habe gesagt, na Oli, ist eh schon zu spät, ist ja wurscht, und ich meine, wir sind Profis, man muss das auf Dauer dann auch irgendwann einmal wegstecken. Es war für mich halt eine blöde Situation und ich habe gesagt, ich gehe dann auch weg, und er hat gesagt, nein, Andi, bleib. Er war der Einzige bei Bayern, Oliver Kahn war der Einzige, der gesagt hat, Andi, bleib, weil das erste Jahr ist für jeden neuen Spieler, vor allem für Offensivspieler und jetzt keine deutschen, sondern ausländische Spieler, auch wenn ich die gleiche Sprache gesprochen habe, extrem schwer. Und da hat er recht behalten und hat gesagt, Oli, das ist jetzt lieb, dass du das sagst, aber ich will wieder weg, weil ich sehe da jetzt nicht so, dass ich das so schnell ändern könnte, dass ich da mit den selbst so dran spielt, die ich als kreativer Spieler, das ich als kreativer Spieler benötige. Ich bin dann, hat sich der Basler wieder eingemischt, dann machen wir doch einen Wechsel. Ich gehe zu den Bayern, er Herzog soll wieder zurückkommen und ich dann
so ein Jahr drauf. Gekommen,
so ist gekommen, ich bin im nächsten Jahr gleich wieder 15 Tore geschossen, habe eine meiner besten Saisonen gespielt, weil ich halt auch wieder ein bisschen befreiter war. Ne? Das ist klar.
Und du hast dann bei deiner zweiten oder bei deiner Rückkehr zu Werder Bremen irgendwann einmal Kontakt oder Bekanntschaft mit einem gewissen Felix Magath gemacht. Der dir als Trainer wie in Erinnerung geblieben ist, zumal es eine sehr interessante Anekdote gibt, die nämlich besagt, dass Magert mehr oder weniger schuld daran ist, dass du fast einmal verschollen gegolten
bist. In Herzlake, irgendwo in Niemandsland im Nordwesten Deutschlands. Da in der Pampas haben wir immer einen Waldläufer gemacht und immer gedacht, wir rennen immer eine Stunde und habe halt den Trainer zeigen wollen, dass ich einmal eine Stunde neben ihm vorn rennen bin. Über meine
also Magert ist immer mitgelaufen?
Er ist immer mitgelaufen, er war ein Topfit, also der hat uns teilweise noch bei den Läufen zerstört. Nicht alle Spieler, aber die halt nicht so gern gelaufen sind. Und ich habe mir gedacht, jetzt zeige ich, dass ich einmal drinnen bin, neben ihm gerannt und habe immer so ein bisschen auf die Uhr geschaut. Und habe mir gedacht, so jetzt eine Stunde und dann ist so ein bisschen ein Hügel raufgegangen, wobei dort fast alles flach war, aber das war auf einmal im Wald ein kleiner Hügel und ich bin da aufgezogen. Da haben wir gedacht, jetzt ist fertig und er hat gesagt, was ist, Ösi, was ist los? Sag ich, na fertig, oder? Sagt er, nein, wir laufen noch weiter. Und dann sind wir, glaube ich, nur eine halbe Stunde oder eine Stunde weitergelaufen und da habe ich mir aber übernommen gehabt vorher. Und dann bin ich mit ein, zwei anderen Spielern hinten abgerissen und dann haben wir uns halt in dem Wald da oder in dem Park verirrt und das waren für den Felix natürlich schon gute Momente, wenn er gesehen hat, dass er so hart trainiert, dass da einige Spieler Probleme kriegen. Er hat ja den Leitsatz immer gehabt, Qualität kommt von Qual. Also das, aber eines möchte ich schon sagen, natürlich hatten wir so eine Geschichte, wo wir öfters miteinander gestritten haben. Aber
ich glaube, als dein Lieblingstrainer ist er nicht in die Geschichte.
Naja, aber ich war Kapitän zu der Zeit und oft sind Spieler zu mir gekommen und haben gesagt, Andi, bitte red mit dem Trainer. Es ist ein bisschen zu hart, wir sind hin und her. Und dann bin ich rübergegangen als Kapitän, halt als Vertreter von der Mannschaft und habe mit ihm quasi Diskussionen gehabt. Und dann hat er wahrscheinlich meistens geglaubt, dass ich nicht zu hart trainieren will. Ne? Also ich meine, ich war jetzt auch nicht der Freund von kilometerlangen Waldläufen, aber oft hat es halt Diskussionen gegeben, wo ich eigentlich gar nicht irgendwas damit zu tun gehabt, sondern nur weil ich Kapitän war und für den einen oder anderen Spieler mal sprechen wollte. Ne?
Und hast du dann aber die Watschen abholen müssen vom
Mann? Nein, ist wurscht, das Kapitän musst für die Mannschaft dann einstehen. Aber vom Fachlichen her war selbst bei Werder Bremen absolut top. Also er hat uns übernommen, wir waren Letzter oder Vorletzter, sind gleich nach oben geschossen am 7. Platz und dann nach der Vorbereitungsphase haben wir so drei, vier Spiele gehabt, wo wir auf einmal total schlecht waren. Und da hat dann Werder wieder die Reißleine gezogen, hat sich vom Felix getrennt. Und dann ist über Stuttgart und über Bayern, also quasi zu einem absoluten Erfolgs- und Top-Trainer avanciert. Ne?
Welttrainer
geworden. Also ich möchte jetzt nicht, dass man mich nur immer über diese lustigen Geschichten, dass ich nicht Trainer habe wollen oder hin und her, dass wir oft Wickeln gehabt haben, sondern ich möchte schon, dass ich ihn als Trainer, als fachlichen Top-Trainer schon sehr geschätzt habe. Aber natürlich seine harte Gangart, nicht nur beim Training, sondern so auch teilweise ein bisschen im Umgang mit den Spielern war schon ziemlich manchmal, ne?
Dabei teilte ja, wenn ich richtig recherchiert habe, eine gemeinsame Schwäche für Süßes. Zumindest hat Magath das vor kurzem beim
Krone-TV-Interview. Die Schwäche kann nur er haben, weil mir schmeckt nichts Süßes. Das kann man
verstehen. Dann hat er Fake News verbreitet
bei uns. Fake News, ja.
DFB-Pokalfinale 1999. Werder Bremen gewinnt den DFB-Pokal und ich glaube, du hast das mit einem recht hohen Preis bezahlt.
Ja, ich war, glaube ich, bei 1-0 bin ich noch raus. Oder war man. Gleich am Anfang ist man da, habe ich ein Tor mit eingeleitet, haben wir 1-0 geführt, war natürlich, wir waren der krasse Außenseiter, weil da waren wir nicht mehr, so wie unter Otto Rehhagels Zeiten, ein Meisterschaftskandidat, da waren wir einfach so zwischen 5 und 10 immer, haben wir Platz 5 und 10 haben wir Pokalfinale gehabt, sind 1-0 in Führung gegangen und dann war Abpfiff und ich bin noch so auf einen Ball unnötig hingerutscht und der Thomas Lenke, der dann auch bei Red Bull Salzburg gespielt hat, ist mir mit dem gestreckten Fuß genau in den Oberschenkel rein und da ist mir Blutgefäß oder irgendwas aufgeplatzt. Ich bin dann behandelt worden, habe dann noch weitergespielt und dann ist so ein Kopfball, also ein Ball in der Luft gekommen und ich bin hochgesprungen und in dem Moment hat es noch einmal einen Stich gegeben und da habe ich dann extreme Schmerzen gehabt, bin austauscht worden. Wir haben das Finale im Elfmeterschießen gewonnen. Frank Rost, unser Tormann, der absolute Held damals. Und ich habe halt dann eine riesen Bandage drüber gehabt, über den Oberschenkel und habe halt mitgefeiert, weil du hast ja ein Adrenalin da. Ich war ja wahrscheinlich nachher noch die Siegesfeiern, wo ich da gerannt bin, war Wahnsinn. Dann haben wir ein Bankett gehabt. Siegesfeier im Hotel in Berlin und auf einmal bin ich halber das mal schlecht geworden, habe ich mir ein Lavo hingesetzt, habe mir die Hosen runtergezogen und auf einmal war unter dem Verband das Knie dreimal so dick wie normal. Dann habe ich einen jungen Spieler geholt, der soll sofort den Doktor holen, der ist mit mir schnurstracks ins Krankenhaus gefahren und die wollten mir da den Oberschenkel aufschneiden, quasi von der Popbacken bis zum Knie runter und das Blut rauslaufen lassen. Jetzt sage ich, wie naht man das dann wieder zusammen? Na, dann müssen sie vom Rücken hinten Haut entfernen und transplantieren. Und zum Glück war unser Werderarzt, der Kalli Meschi, der damals, der leider jetzt auch schon verstorben ist, mit und hat gesagt, nein, wir schneiden noch nichts auf. Andi, solange, hat mich unten auf den Fußsohlen gekitzelt, hat gesagt, Andi, solange du da noch was spürst, musst du aber ehrlich sein, solange du das Kitzeln noch spürst, braucht man nichts aufschneiden. Aber sobald du das nicht mehr spürst, sterben dann die Nerven ab und da, das war eine Katastrophe, weil das Blut, das extreme Blut, das dann die Muskeln und die Nerven im Oberschenkel irgendwie zerquetschen und andrücken, und dann kann es sein, dass man da vielleicht sogar einen Fuß annehmen muss. Nicht? Und da bin ich ihm ewig dankbar, der ist die ganze Nacht bei mir im Zimmer geblieben und wir haben mir ununterbrochen Kitzel, und ich war happy, dass es halt nicht noch schlimmer geworden ist. Und einen Tag später ist dann meine Frau ins Krankenhaus gekommen. Und ich sage aber, Doktor, das war am Samstag das Pokalfinale, und am Freitag darauf habe ich standesamtliche Hochzeit gehabt bei uns in St. Johann in Bongau im Alpentor. Und am Samstag darauf die Hochzeit, und meine Frau kommt halt so, und ich sage zu den Doktoren, sage, Doktor, aber ich muss am Mittwoch raus aus dem Krankenhaus, weil am Freitag und Samstag habe ich Hochzeit. Und nicht der Mannschaftsarzt, sondern der vom Krankenhaus hat gesagt, aber Junge, Mittwoch ist doch überhaupt kein Problem, dass du aus dem Krankenhaus heraus kannst. Ich kann dir zwar nicht sagen, welche Woche, aber Mittwoch steht mal. Und meine Frau hat dann eben zum Weinen angefangen, und ich habe gesagt, weinst du jetzt wegen meiner Schmerzen, oder weinst du, wenn wir vielleicht nicht heiraten können? Und das war wert. Und siehst du, so ist es im Fußball. Die anderen Spieler haben gefeiert, 20.000, 30.000 Leute am Balkon in Bremen, Riesenfeier, und ich übte nach dem Krankenhaus und die nächsten Tage im Krankenhaus verbracht. Das gehört einfach dazu. Klingt jetzt brutal. Das ist logisch, aber man muss, wenn du 15, 20 Jahre Fußball spielst, gibt es nicht nur happy Stories. Ne?
So, ich quäle dich eigentlich schon wieder viel länger, als ich es eigentlich veranschlagt habe, aber immer ganz kurz, das ist halt wahnsinnig spannend.
Da wird der Christian Probleme kriegen, wenn er mich nachmachen will.
Und der Molzi erst recht.
Und der Molzi besser.
Aber vielleicht noch ein Wort zu deiner letzten Station Rapid, und dann müssen wir noch zwei, drei Sätze über deine Nationalmannschaftskarriere verlieren. Stadthallenturnier 2002, glaube ich, war das. Das war eine ziemlich große Show. Andi Herzog wird sensationellerweise, aber trotzdem sich dann doch irgendwie angekündigt habenderweise als Neuzugang bei Rapid präsentiert. Wie hast du diese Präsentation und dann deine letzte Station bei Rapid abgespeichert?
Na, für mich war es super, weil es hat in Deutschland zwei, drei Angebote gehabt von anderen Bundesligisten, aber da wollte mich Werder auch nicht hinlassen. Da hätten sie extrem viel Ablösesummen noch verlangt, für mich damals mit 32 Jahren. Zu Rapid bin ich, glaube ich, ablösefrei gekommen. Das war so ein Dankeschön von Werder Bremen, und ich war glücklich, dass ich wieder bei meinem Verein in Österreich bin. Und Rapid hat ja damals Probleme gehabt, also sind, glaube ich, am 9. Platz gestanden, und ich habe mir gedacht, jetzt komme ich im Sommer, wie man gesprochen hat, kommt vielleicht noch der Bauer Michi, der Kühlbauer wird geplant, und ich habe mir gedacht, na servus, mit uns drei spielen wir im nächsten Jahr aber gleich mal einen Titel mit. Ne? Ja, die zwei sind leider nicht gekommen. Meinen Titel haben wir auch nicht mitgespielt, und ich habe halt die Watschen gekriegt. Ich meine, ich habe auch nicht mehr so gut gespielt, das ist klar, weil ich wollte halt, ich war naiv, trotz meines Alters noch immer gedacht, wenn ich komme, geht der Ruck durch die Mannschaft, ich reise alle mit und ich zeige ihnen so ein bisschen die deutsche Professionalität, und dann wird es peu à peu wieder besser. Es ist leider nicht so gut gegangen, aber ich glaube, ein oder zwei Jahre später mit Josef Hickersberger ist ja dann, sind die jungen Spieler eben, Ivan Schitz, Hoffmann, die haben sich in Ruhe entfalten können, weil die Watschen hat halt der Herzog gekriegt, dann habe ich halt meinen kleinen Anteil dran. Der Fakt war es ja dann so, dass ich eigentlich noch ein Jahr weiterspielen wollte und dann auch irgendwie im Trainerstab oder im Management bei Rapid weiterarbeite, aber dann hat es eben diese Probleme gegeben, wo in einer Zeitung gestanden ist, ich wäre lieber bei der Austria als bei Rapid, was irgendeiner, weiß ich bis heute nicht, wer das getürkt hat, aber irgendeiner muss das veranlasst haben, weil so ist meine Zeit bei Rapid ziemlich schnell zu Ende gegangen. Ich war eigentlich immer ein Fanliebling, und ab dem Zeitpunkt habe ich einmal nicht zum Training kommen dürfen, weil es geheißen hat, die Fans warten auf mich und wollen mir halt ein bisschen Probleme bereiten. Und da habe ich mir gedacht, boom, das Fußballerleben ist schon komisch. Nicht? Mhm. Weil irgendeiner einen Blödsinn schreibt, was ich nie gesagt habe, bin ich auf einmal der Buhmann bei den Fans. Und da ist halt dann schon ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, wie schnell eigentlich alles manipulierbar ist. Nicht? Und ich bin immer authentisch und bin auch ein sturer Hund, und ich denke mir dann, pass auf, wenn sie es nicht verstehen wollen, dann habt ihr mir alle einmal gern und geht trotzdem meinen Weg weiter, aber es sind halt immer Kleinigkeiten, sterben dann ein bisschen ab, und das ist dann nicht mehr so schön, oder bist nicht mehr so blauäugig, wie es einmal warst.
Okay. Wenn es für dich okay ist, dann machen wir jetzt einmal einen Haken unter deine Clubkarriere und lassen vielleicht das Abenteuer USA kurz aus. Nicht, weil ich nicht spannend fände, sondern weil ich dich ein bisschen verschonen will und dein Zeitbudget. Und machen wir einen ganz kurzen und im Schnellformat abgehaltenen Streifzug durch deine Teamkarriere. Da können wir wahrscheinlich jetzt auch mindestens noch einmal genauso lang sprechen. Bei 103 Länderspielen kommt schon ein bisschen was zusammen. Welches sind die Länderspiele, die dir als erstes in den Sinn kommen, wenn du an deine Teamkarriere denkst?
Ja, wahrscheinlich wird Schweden vorne dabei. Zweimal Schweden, also wir haben ja gegen die Schweden zweimal eins nicht gewonnen, zweimal Siegestor geschossen, aber natürlich das Heimspiel gegen die Schweden, wo wir eins nicht gewonnen haben und durch das eigentlich zu 80 oder 90% die Möglichkeit bestanden ist, dass wir uns für die WM qualifizieren, war schon ein absolutes Highlight. Und ich bin ja kurz drauf dann, also dann haben wir noch gegen die Weißrussen gewonnen und dann bin ich auf der Zehe operiert worden, da war ja dann die Zehe der Nation. Und das war schon ein Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Also ich habe den Schuss, glaube ich, von 20, 25 Metern ins Kreuzig gehauen. Das ist ja auch auf einer Postkarte von der österreichischen Post ganz kompliziert gepresst worden, dass du siehst, wie drauf hau, wie der Ball fliegt, wie ins Tor geht. Also es war damals eine der teuersten Marken, die je, Postmarken oder wie sagt man da, Briefmarken, die je produziert worden sind. Auf das bin ich schon aller stolz, das ist keine Frage. Und da zu der Zeit mit Toni Polster, mit der ganzen Mannschaft, da haben wir schon eine erfahrene Mannschaft gehabt. Das war nicht nur super, mit denen zu spielen, wir waren ja erfolgreich, wir haben einen riesen Spaß gehabt. Das ist immer einfacher, wenn du erfolgreich bist, dann kannst du nach einem Spiel ja immer deppert reden und ein bisschen lustig sein. Und das hat der Toni und ich sehr gern gehabt.
Wie oft hast du denn eigentlich mit Herbert Prohaska einen Wickel gehabt?
Dreimal hat er mich aus dem Kader entlassen und ein paar Spiele nicht dazugeholt und dann, ich meine, ich war ein sturer Hund, habe auch meine Fehler gemacht, aber ich sage dir eines, die dreimal, wo ich dreimal entlassen worden bin, bin ich mir heute noch, würde ich in der heutigen Situation noch nicht wissen, wie ich das anders lösen sollte. Es waren halt irgendwie komische Geschichten, keine Frage, aber der Herbert hat natürlich auch gewusst, wie er mich wieder friedlich und freundlich stimmen kann, dann haben wir uns im Sacher getroffen, im Hotel Sacher, bei einem schönen Kaffee und bei einer Sacher dort und der Rückkehr war nichts mehr im Wege gestellt. Mit ein bisschen Zuckerschock, der Herzl mit einer Schokolade und einer Sacher dort.
Alle Klischees
und ich war zu Fuß wieder zum Nationalteam hingekrochen.
Jetzt wären wir wieder bei Felix Magath, aber ist ja egal. Allerletzte Frage, dann lasse ich dich wirklich in Ruhe. Was muss man in aller Kürze über den Teamchef Ernst Happel wissen?
Ja, dass er der erfolgreichste Trainer österreichischer Trainer aller Zeiten war, der in Holland einen super Job gemacht hat, in Belgien, auch in Österreich mit FC Tirol. Also er war ähnlich wie der Johan Cruyff für einen holländischen Fußball, ein Paradebeispiel war für neue Ideen und für Weltfußball war es der Ernst Happel für Österreich.
Vielen Dank für die wie nicht anders zu erwartenden, sehr unterhaltsamen und sehr ausgiebigen Stories aus deiner Karriere. War sehr spannend, dir zu lauschen. Danke für deine Zeit, Andreas Herzog, und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals, und ich sehe, du hast ja einen Rucksack neben dir, da wirst du ja wohl jetzt die Sache dort auspacken.
Selbstverständlich. So funktioniert unabhängiger Journalismus.
Dann fangen wir klar damit.